willkommen im Aus dem Exil-Podcast. Wir reden zum mittlerweile 98. Mal über Fortuna Düsseldorf und das sind einmal der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Der Jan in Köln.
Hallo zusammen.
Der Moritz ebenfalls in Köln.
Guten Abend.
Und ich, der Lukas, und auch ich sitze im rheinischen Ausland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört. Und wir müssen mal wieder einiges besprechen diese Woche. Und da wollen wir zumindest erstmal mit einem recht kleinen Thema beginnen. Es hört nämlich ein Großer der Fortuna-Geschichte auf.
Ja, mit Olli Fink geht jetzt alles wie geplant seinen Weg. Der wird jetzt hat noch 3 Spiele mit der zweiten. Kriegt also quasi noch Abschiedsspiele zu Hause im Paul-Janes-Stadion. Letzter Spieltag ist gegen am 14. Mai gegen Gladbach 2. Ich kann leider nicht da sein. Vielleicht könnt ihr ja hingehen und ein paar O-Töne einfangen. Und der wird dann wie geplant im NLZ unterkommen. Und da haben wir ja in der letzten Zeit ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Diese Leute aus dieser Generation ins NLZ einzubauen, könnte sein, dass da direkt auch schon ein Nachfolger gefunden wird. Oder was denkst du, Lu?
Das ist jetzt natürlich arg spekulativ, aber so ein bisschen würde natürlich dann so der Platz des altgedienten Kempen, der halt irgendwie die jungen Spieler noch so ein bisschen anleitet und heranführt, nachdem das schon Lumpi Lamberts gemacht hat und nachdem das jetzt Oliver Fink eben auch 2 Jahre gemacht hat, so ein bisschen offen bleiben. Und früher oder später, glaube ich, könnte man sich da natürlich schon irgendwie ganz gut vorstellen, dass vielleicht sogar Adam Bozek diese Rolle übernimmt. Der wird ja sicherlich auch jetzt keine 3-4 Jahre mehr Fußball spielen. Der Vertrag läuft aus und ich glaube, so wie diese Saison verlaufen ist, kann man sich einfach auch nicht sicher sein, dass er da nochmal auch selber überhaupt ein Jahr dranhängen will unbedingt, weil er schon eine ziemlich krasse Verletzung gehabt hat. Erinnern wir uns, glaube ich, alle noch daran, an die Verletzung, die ihn da ja auch in einer ziemlich wichtigen Zeit lange rausgenommen hat, die bestimmt die man, glaube ich, wieder auch mit Anfang 20 vielleicht ein bisschen anders wegsteckt als mit Mitte, Ende 30. Ich glaube, wir würden uns natürlich auch alle wünschen, dass Bozek noch eine Saison weiterspielen kann, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eine Entscheidung sein, die halt später getroffen wird in dieser Sommerpause und die halt so oder so ausgehen kann, aber ich glaube, sicher sein kann man sich da bestimmt nicht. Und wenn sich Bozek dazu entscheiden sollte oder vielleicht sogar auch der Verein entscheiden sollte, dass es dann nicht mehr weitergeht, auch das kann ja natürlich sein, wobei ich da schon hoffe, dass man da irgendwie sich zusammensetzt und eine gute gemeinsame Lösung findet. Könnte ich mir auf jeden Fall Bozek da ganz gut vorstellen in dieser Rolle. Vielleicht in diesem Sommer oder vielleicht auch erst im nächsten. Es hat ja eben auch in der Vergangenheit immer schon ganz gut funktioniert. Leute, die bei der Fortuna eine lange Zeit sehr gut gespielt haben und auch Führungsspieler waren, dann eben im NLZ einzubauen, zum Beispiel ja auch mit Jens Langenecke.
Ja, da ist diese Woche tatsächlich wirklich drauf zu schauen, denn der U17 von Fortuna ist unter Jens Langenecke, dem Cheftrainer, Historisches geglückt. Die U17 hat tatsächlich in dieser Woche den 2. Platz in der Juniorenbundesliga der B-Junioren gesichert und spielt jetzt in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft mit. Da geht es dann gegen den Meister der Westgruppe, Schalke 04. Und das werden wir uns mit Sicherheit nächste Woche angucken, wie es ausgegangen ist. Denn es geht jetzt diese Woche in Hin- und Rückspiel das Erreichen des Finales um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Da geht es zunächst nach Schalke und es wird im Parkstadion am Mittwoch gespielt, bevor dann am Sonntag um 13.15 Uhr alle, die am 1. Mai noch nichts vorhaben, aufgerufen sind, mal dem Paul-Janes-Stadion einen Besuch abzustatten. Denn da kann es dann darum gehen, eine Woche später eben dort Deutscher B-Jugendmeister zu werden. Ein wahnsinnig talentierter Jahrgang, dem man so viel zutraut, dass man jetzt auch gesagt hat, dass Jens Langenicke diesen Jahrgang nach dieser Saison nicht verlassen wird, sondern mit den Spielern zusammen in die A-Junioren den Weg gehen wird als Trainer. Ehrlich gesagt habe ich erst in den letzten Wochen dann angefangen, mir anzugucken, was da für Spieler spielen, und mir sagen die natürlich alle gar nichts. Allerdings wäre es, wenn ich jetzt in Düsseldorf wäre, mit Sicherheit bei schönem Wetter toll, sich diese jungen Spieler mal anzuschauen, denn das scheint ein sehr vielversprechender Jahrgang zu sein. Tatsächlich wird es ja noch zweimal hoffentlich die Möglichkeit geben, und vielleicht kommen dann ja mehr als die bisher 110 durchschnittlichen Zuschauer, die sich die U17 laut Statistiken bisher angeguckt haben. Gegen Schalke 04 wartet da ein Gegner, der tatsächlich auch, ist ja Meister geworden in der Weststaffel, sich kaum Blöße gegeben hat, wie das auch bei Fortuna der Fall war. Also es war ein unglaublich enges Rennen, wo dann am Ende man doch von den 16 Spielen 13 gewinnen musste, um überhaupt Zweiter zu werden. Und es war ja auch bis zum vergangenen Samstag knapp. Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie übers Internet die Möglichkeit haben wird, zumindest das Finale zu schauen, wo es dann, wenn es soweit kommen sollte, gegen Hertha BSC oder den VfB Stuttgart gehen würde, direkt eine Woche drauf, nämlich am 8. Mai. Und dann kann da tatsächlich in dieser Saison für die Fortuna noch ein Titel bei rausspringen, was natürlich grandios wäre, und die Arbeit von Jens Langenicke, die begutachten wir hier vom Podcast ja sowieso schon die ganze Zeit mit Wünschen und Hoffnungen, dass vielleicht daher auch irgendwann in der Zukunft mal ein Cheftrainer daraus werden könnte.
Ist ja auch generell einfach schön, dass so die Helden unserer erfolgreichsten und größten Fortuna-Zeit der Zweitligasaison damals nach der vierten und dritten Liga, die erste Zweitligasaison, dass diese Helden einfach weiterhin für die Fortuna existieren und am Start sind, kann man ja gar nicht genug würdigen. Und die 110 Zuschauer bestehen wahrscheinlich zu 75% aus Scouts, die sich den Herrn Bunk angucken.
Europaweit oder den Herrn Savic auch,
besucht,
ne?
Den also Herrn Savic genauso. Ja. Aber genau, wir werden da auch zumindest Olli Fink nochmal gesondert würdigen und hoffen einfach, dass Botze weitermacht, und wünschen Jens Langenicke und seiner Truppe natürlich alles Gute.
Ja, eine Sache, die mir beim lustigen Durchklicken der Statistiken der vergangenen Jahre dann doch noch ins Auge gefallen ist, ist, dass unter den Torjägern, die B-Junioren gerockt haben und da jeweils Torschützenkönig geworden sind, einige Namen kursieren, die man heute gar nicht mehr kennt, aber auch aus dem Jahre 2008 ein gewisser Daniel Ginczek, der damals für Borussia Dortmund für die Junioren 26 Mal zugeschlagen hat. Das ist dann doch, sind dann doch 16 Tore mehr als der bisher erfolgreichste Torschütze der Fortuna in dieser Saison. Allerdings auch direkt mal 20 weniger als ein gewisser Youssoufa Moukoko vor 2 Jahren geschossen hat, da direkt mal 46 Mal eingenetzt hat. Ja. Wir werden es weiter verfolgen, aber oftmals ist es ja so, dass auch Talente dann den Weg in die zweite Mannschaft finden und dann noch von Fortuna an andere Stellen transferiert werden. Wir hoffen, dass das vielleicht dieses Mal der ein oder andere dann auch nochmal in der ersten Mannschaft auftauchen wird in 5, 6 ja.
Ja, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, man kann die Spiele bei Sky sogar verfolgen. Also es ist auch oh, wow. fast ein bisschen übertrieben, finde ich, dass man sowas dann irgendwie bundesweit bei Sky überträgt. Aber okay, für uns ist es auf jeden Fall ganz spannend. Da kann man irgendwie mal reinschauen und ja wirklich genau, wie du gesagt hast, vielleicht auch mal im Flingerburg dann vorbeigehen am 1. Mai. Das ist ja irgendwie vielleicht ein ganz schönes Ziel dann für den Sonntagsspaziergang. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mit den Feel-Good-Themen und ja, kommen zu der Thematik, die ja, uns, glaube ich, in der vergangenen Woche einigermaßen aufgerüttelt hat und, glaube ich, auch die nächsten Wochen mir mal mindestens, auf jeden Fall die nächste Zeit, irgendwie auch noch begleiten wird. Und ja, das ist das, was in der Vergangenheit und auch in der Zukunft unser Vorstandsvorsitzender ja halt so zu tun gepflegt hat oder zu tun gedenkt.
Ja, man kann ja, der 1. Mai ist vielleicht eine gute Überleitung, wenn die Fortuna um die deutsche Meisterschaft spielt oder im Halbfinale da mitspielt. Der Tag der Arbeit, wo um Arbeitnehmerrechte sich bemüht wird, ja, historisch der Tag, wo man für den 8-Stunden-Tag demonstriert hat und eben daran erinnert, dass man Arbeitnehmerrechte einfordern muss von dem Arbeitgeber, weil diese in der Regel häufig nicht freiwillig weitergegeben werden. Dazu gab es einen Bericht von Sport Insight, der ist tatsächlich schon 2 Wochen alt, also vom 10. April, ist uns ein bisschen durchgerutscht, aber letzte Woche ist er uns doch zugespielt worden oder dann haben wir ihn endlich wahrnehmen können. Aktuell sind Betriebsratswahlen in Deutschland und Sport Insight hat sich damit beschäftigt, wie es denn eigentlich im Profifußball aussieht mit Betriebsräten. Und es sieht nicht so gut aus. Es gibt nur ein paar Vereine, in denen es Betriebsräte gibt. Das mag unterschiedliche Gründe haben, die Fortuna hat auch keinen Betriebsrat. Das mag daran liegen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Fortuna auch vielleicht kein Interesse daran haben, einen Betriebsrat zu gründen. Das ist ja in der Regel ihnen überlassen. Und es ist ihnen auch überlassen. Und der Arbeitgeber hat eigentlich laut Rechtslage keine großen Interventionsmöglichkeiten, wenn es den Wunsch der Arbeitnehmerschaft nach einem Betriebsrat gibt. De facto sieht das anders aus. Wir wissen, dass es in diversen Unternehmen allerlei Versuche gibt, Betriebsratsgründungen zu verhindern. Und so auch in der Vergangenheit beim FC Schalke 04, auch ein e.V. mit allerlei GmbHs. Und dieser Sport Insight-Bericht hebt 2 Personen besonders hervor, die hier versucht haben, aktiv die Betriebsratsgründung zu verhindern. Und, wenig überraschend, einer davon ist der damalige Marketingvorstand Alexander Jobst. Dieser soll, so der Bericht und die Aussagen von Mitarbeitern des FC Schalke 04, in seiner Abteilung Druck ausgeübt haben auf die Mitarbeitenden. Er soll implizit und fast schon explizit mit Entlassung gedroht haben im Rahmen dieser sehr kontrovers im Verein geführten Auseinandersetzung um die Betriebsratsgründung. Der Vorstand insgesamt vom FC Schalke 04 hat hier sich wenig mit Ruhm bekleckert und eben Jobst und der mittlerweile nicht mehr bei Schalke 04 seiende Peter Peters haben wohl ihren Teil dazu beigetragen. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Herren eng mit Clemens Tönnies verbandelt sind, mag das alles nicht überraschen. Clemens Tönnies hat Arbeitnehmerrechte auch noch nie wirklich wertgeschätzt. Das ist leider auch bekannt. Nun ist die Frage, was hat das mit der Fortuna zu tun? Ganz offensichtlich ist der neue Vorstandsvorsitzende eben jener Alexander Jobst, der vielleicht ein eigenes Perspektive auf Arbeitnehmervertretung hat, welche Rolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu spielen haben, was für Rechte sie haben und welche Funktion sie in Vereinsgebilden oder in Unternehmengebilden einnehmen sollen. Und ob das mit den Werten der Fortuna übereinstimmt, das ist etwas, das kann man mal kritisch hinterfragen. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, dass das alles nicht total Neuland ist für Leute, die sich in diesem Bereich länger auskennen. Also wenn wir uns daran erinnern, was für Fragen Alexander Jobst zum Beispiel auf der ersten Pressekonferenz, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, gestellt worden sind, so kamen da auch von einigen Journalisten die Frage nach Arbeitsklima, danach, was er denn für ein Chef sei und wie er eventuell auf seine Mitarbeitenden einwirkt. Und Jobst hat das so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, er ist halt leistungsorientiert. Ja, so ein Spruch, den man halt bekommt in diesem Bereich, wo man halt sagt, ja, natürlich gibt es Druck, ja, aber so ist es halt. Ja, man muss ja leisten und so weiter und so fort. Er äußert sich auch nicht zu dieser Sport Inside Doku und den Vorwürfen, die darin geäußert worden sind. Kann man sich auch überlegen, ob das ein souveräner Umgang damit ist oder was man daraus macht. Und es wirft halt die Frage danach auf, ob, ja, wie dieser Mann halt an seine Stelle gekommen ist, welche Interviews, Gespräche der Aufsichtsrat geführt hat und ob der Mann halt so geeignet ist, in seiner Persönlichkeitsstruktur die Fortuna aus Düsseldorf zu vertreten.
Das ist ja die Frage, die durchaus auch schon bei seiner Vorstellung der ein oder andere sich gestellt hat. So, was zum Teufel macht dieser Mensch? Was hat ihn ausgemacht? Was ist die Qualifikation, weswegen der Aufsichtsrat eben diesen Menschen installiert hat? Und diese Vorwürfe jetzt, also diese mit dem Betriebsrat, das kann man auch nachlesen, schon aus früheren Berichten. Also in der Form, ich wusste es nicht, aber man kann es trotzdem schon aus Zeitungsberichten schon von 2020 lesen, dass das schon so wurde, schon kolportiert, dass er sich da wohl auch gegen einen Betriebsrat eingesetzt hat und dass generell einfach auch so ein Klima der Angst in seiner Abteilung geherrscht hat und so. Das sind ja alles Sachen, die auch vorher schon bekannt waren. Und ich frage mich halt wirklich, wie ist man auf diesen Mann gekommen? Und es gab diesen schönen Podcast von Being Timo Schulz, haben wir jetzt schon häufiger drüber gesprochen, interessante Sachen.
Nö, haben wir, glaube ich, nur, da haben wir, glaub ich,
nicht intern drüber gesprochen. Naja, intern, nicht im Podcast, genau. Ja. Aber super Podcast. Und an einer Stelle sagt der Timo Schulz so, ja, das ist schon so, wenn eine
wenn er halt, ja, man sollte vielleicht mal kurz erklären, das ist halt der Podcast vom Millerton von St. Pauli, die da halt über ein Jahr lang halt den Cheftrainer begleiten können und immer kurze Telefonate mit ihm führen können und da halt irgendwie einen Podcast dann draus gemacht haben. Da geht es um die vergangene Saison.
Genau.
Also und kann man Timo wirklich Schulz, nur empfehlen. Da bekommt man wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in eine Zweitligamannschaft.
Absolut. Und Timo Schulz sagt irgendwann diesen Satz, wenn du halt einmal da oben irgendwie so einen Job hast, dann hast du dein Netzwerk und dann heißt das auch, dass du den nächsten Job wieder bekommst und dass du irgendwo anders wieder eine gute Stelle bekommst. Und da das jetzt zeitlich nochmal so nah aneinander lag, dieser Sport Inside Bericht und der Moment, in dem ich diesen Satz von Timo Schulz hörte, muss ich noch denken, so ist das. Aber wer hat denn da mit dem zusammengesessen? Wer hat denn da in irgendwelchen Logen sich getroffen oder bei irgendwelchen Business-Meetings oder so? Weil Alofs wollte den nicht.
Ja, die beiden auch. Das ist ganz klar ein Mann des Aufsichtsrats.
Ja. Und zwar die Frage, vielleicht nicht von allen Aufsichtsratsmitgliedern, das wissen wir nicht. Aber also die Gesichter sind halt die Aufsichtsratsvorsitzende und der Stellvertreter, die sich da hingesetzt haben. Ja. Und ich denke, das haben wir ja auch schon hier berichtigt. Es gibt einfach Leute, du bist halt drin und du fällst halt weich. Und im Zweifel fällst du sogar nach oben. Vom Marketingvorstand bis zum Vorstandsvorsitzenden.
Und das ist ja auch, wenn du halt die Arbeit geleistet hast, die du da geleistet hast. Ja. So, ne? Also es war ja wirklich immer bei Schalke zu hören, Jobst macht vieles richtig, aber hat große Schwächen im fachlichen und im zwischenmenschlichen Bereich. So. Und der hat eben nicht viel mehr außer diesem Gazprom-Deal halt auf seiner Habenseite stehen. Und den kann man, den kann ja jeder selber bewerten.
Weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, was so ein bisschen, das ist nicht etwas, was bei Fortuna spezifisch ist, sondern ich glaube, es ist etwas, was allgemein im Fußball so ist und wahrscheinlich auch in anderen Unternehmens- und Wirtschaftsbereichen. Selbst wenn du mehrere Gespräche führst, um dich über den Typen zu informieren. Ja? Du hast jetzt halt quasi eine Kandidatenliste und willst halt wissen, hier Alexander Jobst, der könnte jemand sein. Was ist denn das für einer? Wen fragt denn der Borgerding dann?
Ich glaube, genau
Fragt er
das
den
ist das Problem.
Mitarbeiter, der da halt im mittleren Management oder halt im unteren, ein einfacher Mitarbeiter ist, was das für ein Chef ist? Nee, fragt er natürlich nicht. Sondern der fragt halt irgendwen anders, der halt auch so ist wie Alexander Jobst. Ja, und der wird dir natürlich sagen, nee, der Jobst, das ist ein super Typ. Der ist ein Leister, der ist ein Workaholic, der haut sich voll rein, den kenne ich, ist ein guter Mann. Ja, ein guter Mann. Und das zieht sich ja durch und das zieht sich ja auch bei ganz anderen Themen durch. Wo halt einfach, wie kann es eigentlich sein, dass halt sowas jahrelang nicht aufgefallen ist? Ja, weil du halt immer die falschen Leute fragst, wenn es um die Persönlichkeitsstrukturen von Führungspersönlichkeiten geht. Und halt nicht diejenigen, die halt unter den Leuten arbeiten, sondern die halt als Kollegen vielleicht auf der gleichen Ebene oder so ein bisschen drüber arbeiten. Ja, wo der Fahrradfahrer halt nach oben buckelt. Ja, Clemens Tönnies wird wahrscheinlich die beste Meinung von Alexander Jobst, aber nach unten tritt. Das ist jetzt sehr, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, weil ich Herrn Jobst nicht kenne, aber mein Eindruck ist ein maximal schlechter. Und der wird nicht besser, wenn ich Sportinsight-Berichte gucke. Ja, sondern sehe mich da in diversen Vorurteilen, die ich ohnehin schon hatte, halt immer weiter bestätigt. Das ist vielleicht auch nicht gut, ja, weil man so ein bisschen aus der eigenen Wahrnehmungsmühle nicht rauskommt, aber ja.
Ja, aber sowas könnte ja ein sensibler Aufsichtsratsvorsitzender, könnte auf sowas ja schon mal, also dem vorweggreifen und uns den Wind aus den Segeln nehmen, indem uns eben erklärt wird und wir mitgenommen werden, warum dieser Mensch jetzt an der Spitze sitzt von unserem Verein.
Ja, da muss man ja sagen, immerhin gibt es da ja direkt am Donnerstag schon eine ganz hervorragende Gelegenheit für. Bei der Mitgliedervollversammlung ja, am Donnerstagabend kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Frage auch darauf abzielen wird, warum man ausgerechnet Alexander Jobst für den besten Kandidaten für diese Stelle gehalten hat. Und ja, es wird bestimmt auch allein deswegen nicht an Fragen mangeln, weil ja nicht nur durch diesen Sport Insight-Bericht Alexander Jobst diese Woche in die Schlagzeilen gekommen ist, sondern weil er sich ja auch scheinbar ja, mit den Düsseldorfer Ultras anlegen möchte.
Naja, ob er sich anlegen möchte, weiß ich halt nicht. Also es ist ja so, es gibt den Fahnendisput, weil die Werbefläche, wo die Ultras-Fahne hing, verkauft worden ist. Ich glaube, dass Alexander Jobst da ja gar keine unmittelbare Verantwortung für diese Entscheidung innehatte. Der muss es jetzt ausbaden vielleicht, aber hat sich anscheinend noch nicht bereit erklärt zu einem Gespräch. Aber das kann ja noch passieren.
Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz große Sorge, dass dass da jetzt halt irgendwie vielleicht auch mal von Vereinsseite ein anderer Ton angeschlagen werden könnte. Ein bisschen so, wie das zum Beispiel jetzt mal so als ein Beispiel beim ersten FC Köln oder ich glaube auch beim VfB Stuttgart in der Vergangenheit irgendwie gewesen ist. Also bestimmt auch noch bei vielen anderen Vereinen mehr, wo man halt immer über solche Konflikte dann halt irgendwie auch die Fanschaft extrem hat versucht, irgendwie zu entzweien, indem man immer gesagt hat, hier das Problem ist bei den Fans und die bringen die Unruhe rein, einfach weil man halt immer ständig provoziert hat, gerade mit solchen Aktionen und dann halt von beiden Seiten nicht nachgegeben wurde. Und natürlich ist dann halt die Deutungshoheit über den Konflikt in der Presse liegt dann halt immer beim Verein. Und ich habe ganz große Sorge, dass Alexander Jobst dann auch so jemand ist wie, ja, wie Martin Kind zum Beispiel auch. Ich habe in Hannover, ist es fast am schlimmsten eigentlich gewesen, genau diese Art von Konflikt, dass das halt irgendwie auch jetzt in diese Richtung gehen könnte, weil ich sehe da keinen von beiden nachgeben.
Ja, ich weiß, also man weiß ja von, das ist jetzt ein bisschen, jetzt zwingst du mich hier, Lou, Alexander Jobst zu verteidigen. Weil, also bisher kann man das doch noch gar nicht einschätzen. Und das zu vergleichen mit Martin Kind, Alexander Jobst hat doch noch gar keine Hausmacht bei der Fortuna. Der ist halt einen Monat da. Also den einzuschätzen, was der jetzt als Vorstandsvorsitzender macht, finde ich ein bisschen schwierig an dieser Fahnendiskussion. Du kannst natürlich davor warnen, aber ich finde das jetzt ein bisschen, da werden halt jetzt Konflikte quasi schon heiß geredet, bevor sie überhaupt heiß werden. Sondern da muss man erstmal abwarten, was dabei rumkommt. Bei der ganzen
Ja.
Fahnendebatte habe ich eine ganz andere Sorge. Ich habe da die Sorge, dass wir über diese Fahne reden, über die nächsten Wochen und Monate und halt andere Themen, dann eben in Bezug auf Alexander Jobst gar nicht mehr diskutiert werden. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es groß diskutiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein großes Thema ist, was eigentlich nur Typ ist. Ja, und das sind halt andere Themen da. Ich will das ja auch gar nicht kleinreden, diese Fahnensachen. Das ist denen wichtig man muss gewisse Grenzen setzen, auch was halt Verkaufsflächen angeht oder was halt der Raum ist, der den Fans halt vielleicht auch mehr zusteht als den Marketingabteilung. Das verstehe ich auch. Aber ich würde erstens über diesen Konflikt erst dann eine Entscheidung darüber richten, wenn es halt wirklich auch klar ist, was Sache ist.
Ja, ich wollte nur kurz irgendwie mal meine Sorge formulieren, weil ich einfach extrem Sorge habe, dass ich sehe einfach das Potenzial, dass wir uns da vielleicht irgendwie als Fans wirklich vielleicht halt auch so ein bisschen spalten lassen. Und man muss wirklich da extrem im Vorhinein wachsam sein. So. Je länger dieser Typ halt irgendwie an der Macht ist, desto schlimmer. So. Und
also, warten wir das mal ab. Aber ja, was wir jetzt gerade zum Beispiel machen, wo du es gerade so schön auf die Spitze getrieben hast, Jan, wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit darüber, was das für eine Type ist. Dabei könnten wir uns auch darüber unterhalten, was hat der denn vor mit der Fortuna? Was nämlich bei Schalke in den letzten paar Jahren und Jahrzehnten passiert ist, ist halt so eine Aufteilung des Vereins in 150 kleine Unter-GmbHs, wo dann die Frage ist, inwiefern das alles noch eine echte Vereinsstruktur ist und so weiter. Also da geht es dann natürlich nicht um die Ausgliederung der Profifußballabteilung. Das wird bei Fortuna nicht passieren, aber das war ja sowohl auch von Alofs schon mal irgendwie so zwischendurch die Blume mal so von wegen, da müsste man mal gucken. Und das ist ja das Modell, was auf Schalke da jetzt einfach so praktiziert worden ist. Und da muss man auch aufpassen. So, was da, und also es würde mich auch interessieren, weil was sind so die Pläne?
Ja, vor allem, weil halt nicht nur der Vorstandsvorsitzende vom FC Schalke 04 kommt, sondern auch der aktuelle Finanzvorstand Erfahrung in dem Laden hat. Mhm. Und anscheinend auch in der Nähe zu Alexander Jobst. Also ich glaube halt, also Jobst ist ja nicht die Fortuna, sondern er ist halt Vorstandsvorsitzender und Röttgermann hat man auch entlassen. Ja, also das ist ja, die Machtstrukturen sind halt einfach noch andere. Der muss erstmal gucken, der ist da neu drin. Ich finde halt, dass er halt eine schwierige Figur ist für die Außendarstellung. Und ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter der Fortuna wäre und vielleicht das Bedürfnis hätte nach einer gestärkten Arbeitnehmervertretung und einen Betriebsrat gründen wollen würde, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich weiß, dass Alexander Jobst mit der Vorgeschichte Vorstandsvorsitzender ist. Nicht besonders gut. Und das ist ja vielleicht auch nochmal was, was man im Hinterkopf behalten muss.
Ja, also auch generell, was man halt immer gehört hat in den letzten Jahren von Schalke, die Stimmung auf der Geschäftsstelle ist katastrophal gewesen. So. Und die Leute, die da gearbeitet haben, haben sich da, glaube ich, absolut nicht wohl gefühlt. Und es wäre jammerschade, wenn das bei Fortuna auch so kommen würde.
Ja, ich möchte nur noch einfach, damit ich auch was dazu gesagt habe, irgendwie noch eine Aussage zitieren, die ich sehr schön finde, wie Alexander Jobst über den Fußball denkt. Die Gewichtung der Markenpositionierung der Clubs wird sich in den nächsten 10 Jahren eher früher dahingehend verändern, dass die großen Fußballbrands auch Entertainment-Marken werden. Ja, große Zeit.
Ja, er hat da wahrscheinlich mit Recht. Also er hat wahrscheinlich
nicht schon längst.
Aber das will man halt vielleicht nicht.
Ja, und es braucht ja auch irgendwie eine Gegenbewegung. Also es ist doch wichtig, dass Fans gegen solche, gegen verschiedene Entwicklungen vorgehen. Dafür braucht man auch Ultraszenen in den Vereinen, die dagegen vorgehen können. Sonst hast du halt am Ende nur so Leipzig, Hoffenheim-Scheiße. Dann interessiert es ja jetzt schon alles immer hart an der Grenze. Und vielleicht, ja, hat er recht. Aber man muss ja schon versuchen, so lange wie es geht, da irgendwie gegenzuhalten.
Und genau das wäre ja eigentlich der Punkt, dass es jetzt interessant wäre. Und warum sind wir als Fortuna Düsseldorf da anders? Wie gehen wir quasi mit dieser Herausforderung um, uns dagegen zu positionieren, ein bisschen was von dem mitzumachen, was man mitmachen muss, aber halt eben irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Und es wäre hochspannend, da mal von Alexander Jufs mal irgendwas zu hören, was er da zu tun gedenkt. Und eigentlich klingt ja alles immer nur so wie, ja, wir wollen dann so ein bisschen nachziehen. Und das wird dann genauso erfolgreich sein wie der Weg der Bundesliga, die in den letzten 20, 25 Jahren versucht haben, es der Premier League nachzumachen, in einem völlig anderen Markt, was ja wirklich einfach kolossal gescheitert ist. Also muss man ja einfach so sagen. Wahnsinn, wie die Bundesliga halt ihre eigene tolle Marke halt zerstört hat.
Jo. Aber vielleicht gibt es Playoffs.
Ja. ist halt auch egal schon eigentlich, ne? Also von mir aus sollen die das machen, wen interessiert's?
Also nächstes Jahr interessiert mich das noch nicht.
Ja, okay, ich glaube, wir schweifen jetzt auch ein bisschen ab, aber ich glaube, der Punkt ist gemacht und dass Gazprom-Alex auf meiner Weihnachtskartenliste nicht oben steht, das ist auch klar und mal gucken, was noch kommt.
Und vor allem mal gucken, was jetzt auf der Mitgliederversammlung nächsten Donnerstag passiert. Wir werden alle nicht da sein, oder?
Nein, nicht im Zug.
Genau, das war ja, da muss man sagen, vielleicht ist die Rechnung aufgegangen, dass man diese Mitgliederversammlung mitten im sportlich allertiefsten Winter einfach mal absagt, kurzfristig und nach hinten verschiebt, sich dann den Retter Daniel Thune holt, 10 Spiele lang ungeschlagen ist und jetzt natürlich ein ganz anderes sportlich zumindest Panorama anzubieten hat.
Ja, also wenn das der Plan war, herzlichen Glückwunsch.
Dann war das von Freitag auf Donnerstag gegangen zu sein. Ne? Also irgendwie auch das, glaube ich, sorgt ja nochmal dafür, dass viele Leute dann vielleicht eher nicht kommen, weil sie dann ja am nächsten Tag arbeiten müssen oder auch am Donnerstag normal lange arbeiten müssen. Also ja, man hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass möglichst wenig Leute da sein werden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weswegen auch immer man sich für diese Regelung dann so entschieden hat. Ja, du hast jetzt auf jeden Fall auch gerade schon angesprochen, das sportliche Panorama ist auf jeden Fall ein deutlich anderes, als das im Februar ist. Und das sportliche Panorama ist auch nochmal ein Stück weit besser, als es das letzte Woche gewesen ist. Denn die Fortuna spielt 2-2 gegen Dynamo Dresden und ist damit so gut wie sicher vor dem Abstieg gerettet. Allerdings, ja, und das muss man natürlich dann auch sagen, und das wissen wir alle nur zu genau, die Fortuna lässt eben auch vor allen Dingen einen riesen Matchball liegen, sowohl tabellarisch als auch, wenn man das Spiel betrachtet, ist das echt richtig bitter. Aber wenn man halt ganz nüchtern drauf schaut, es ist trotzdem ein Punkt, der Fortuna mehr hilft, als er den Dresdnern hilft.
Haha, das Dynamo.
Ja, also das ist halt die kühle, rationale Betrachtung, die emotionale ist mit Sicherheit bei uns allen eine komplett andere. Und aber ist ja auch nicht so, als ob das eine komplett neue Sichtweise wäre. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon einige Spiele gehabt, wo man gut gespielt hat, am Ende dann irgendwie halt einen Punkt geholt hat, der einem dann irgendwie weiterhilft, aber einen dann trotzdem eigentlich relativ frustriert und ratlos zurücklässt.
Aber, das muss ich jetzt schon mal sagen, die Fortuna schafft es jedes Mal, dass man schon denkt, nee, also diesmal bringen sie es nach Hause. Ja. Das ist wirklich gut. Die Fortuna, diesmal schaffen es.
Die haben sich verbessert 2-0. Auch. Die haben auch.
Ja. Die sind stabil geworden. Jetzt, ja. Super. Ja. Nee, das wird schon werden.
Ja. Deshalb, solange das Ganze nicht eingetütet ist, sollte man die Saison noch nicht für beendet erklären. Ich glaube,
sagt der Tim.
Man muss da tatsächlich nochmal hervorheben, dass dafür auch einfach Dynamo Dresden noch 3 Spiele gewinnen müsste. Und nach dem Spiel, selbst wenn sie den Punkt aus Düsseldorf mitgenommen haben, glaube ich nicht wirklich daran. So.
Ja, und dann sind wir natürlich auch alle vertraglich dazu verpflichtet, jetzt nochmal zu sagen, wenn es einen Verein schafft, das hier zu vergeigen, dann ist es auf jeden Fall die Fortuna. Und wir wollen alle hoffen, dass es am Ende nicht so ist. Aber im Grunde sind ja dann schon die letzten drei Spieltage einer Saison das Äquivalent zu den letzten 5 Minuten eines Fußballspiels. Und wie viele Punkte, wie die Fortuna bisher in den letzten 5 Minuten von Fußballspielen diese Saison meistens so auftritt, das haben wir jetzt auf jeden Fall zu häufig gesehen. Hoffen wir, dass die Fortuna zumindest in der Saisonschlussphase sich nicht ganz so dämlich anstellen wird.
Also
ja, insgesamt musste die Fortuna, als es dann in dieses wichtige Spiel am Freitagabend ging, auch nicht so wahnsinnig umstellen. Es kam sogar der ein oder andere Spieler wieder zurück. Wer allerdings ausfiel, und ja, ich glaube, das ist einfach im Augenblick einfach kaum mit Gold aufzuwiegen, wenn er spielen kann, das war Marcel Sobotka. Und das sollte dann eben auch die einzige Änderung im Vergleich zum letzten Spiel sein. Den Platz neben Ao Tanaka im zentralen Mittelfeld besetzte dann Edgar Pripp, so dass die Fortuna sich dann mehr oder weniger in so einem 4-4-1-1, würde ich es vielleicht mal beschreiben, oder auch 4-4-2 gegen den Ball aufstaffelte. Also eigentlich auch wenig Neues, was wir da so gesehen haben, und zumindest irgendwie auch erstmal eine sehr solide, eine sehr stabile Ausrichtung, um dann irgendwie erstmal gegen die Dresdner anzugehen.
Ich würde aber auch schon auch sagen, dass das doch häufig auch ein 4-2-3-1 war. Mit, klar, Emma, es könnte sogar so ein 4-2-2-1-1 oder sowas gewesen sein, weil Emma manchmal quasi hinter Hennings agiert hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Schinter und Naray eher auf einer Linie mit Emma waren und Pripp und Tanaka ein bisschen weiter hinten. Aber
jetzt schon Emma dann eher als so eine Art Zehner? Oder, weil ja. Ich habe jetzt zum Beispiel im Kicker irgendwie auch gesehen, die haben halt ein 4-2-3-1 mit Appelkamp auf der 10 halt als Formation gehabt. Ja. Und das ist einfach total, das ist einfach komplett falsch. Also zum Kicker komme ich eh nochmal später in dieser Folge. Da habe ich noch ein lustiges Ratespielchen mit euch vorbereitet. Aber das habe ich halt wirklich absolut nicht so gesehen, weil Schinter war gerade auch in der Anfangsphase eigentlich der klarere Flügelspieler, fand ich sogar, als Naray. Also Naray ist immer gerade auch in den ersten Minuten immer extrem ins Zentrum eingerückt. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Also das waren ganz, ganz viele Szenen, wo wirklich dann Schinter an der linken Auslinie halt geklebt hat. Und ja, Naray ist dann, wie gesagt, immer so eingerückt, was auch dafür gesorgt hat, dass auf der rechten Seite generell einfach auch die Abstände ziemlich groß waren, sowohl offensiv als auch defensiv. Also die Abstände zwischen Naray und Zimmermann waren teilweise riesig. Da hatte ich auch echt ein bisschen Sorge, dass vielleicht Dresden mal schafft, in diesen Raum halt irgendwie reinzuspielen. Ist dann allerdings auch nicht so wirklich passiert, und letztendlich war dann auch Naray irgendwann doch wieder eigentlich auf seiner normalen Position angelangt und ist dann auch gar nicht mehr so stark ins Zentrum gezogen, so nach 15 Minuten.
Nee, also da hat auf jeden Fall Ioa den Part gespielt mit all den Freiheiten, die sonst in den letzten Spielen Schinter hatte, dass er auf beiden Seiten mal aufgetaucht ist, situativ die Seiten gestärkt hat und auch in der Mitte. Also Emma war da schon der freie Radikale in diesem Spiel. Ja.
Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war die Positionierung von Pripp und Tanaka zueinander. Da war, glaube ich, jetzt auch nochmal eine Umstellung halt quasi vorgenommen worden, glaube ich, dazu, wie man das sonst irgendwie gespielt hat. Sonst ist ja eigentlich jetzt immer Tanaka der Spieler gewesen, der gerade auch im Aufbau dann immer zwischen die Innenverteidiger zurückgekippt ist oder halt sogar auf außen abgekippt ist, neben die Innenverteidiger, um dann im Aufbau mitzuhelfen. Das war jetzt genau umgekehrt. Da war es halt immer Edgar Pripp, der auf diese Mittelposition gerückt ist im Aufbau. Und dann hat man aus einer Dreierkette aufgebaut, während dann Gaburi und Zimmermann hochgeschoben haben. Tanaka ist auch sehr weit dann irgendwie nach vorne gerückt und hat auch eigentlich dann das ganze Spiel über immer vor Edgar Pripp agiert, also auch teilweise viel weiter. Fand ich sehr spannend, dass man da, glaube ich, ganz bewusst versucht hat, Edgar Pripp nicht in diese Laufduelle, in diese Sprints halt irgendwie zu bringen, so, sondern dass er halt eigentlich immer mit höchstens einem intensiven Lauf, aber nicht mit einem Sprint halt irgendwie dann Lücken schließen musste. Einfach um ihn da, glaube ich, auch ja, ein bisschen zu schonen, einfach weil er eben nicht der Schnellste ist und um ihn dann halt irgendwie auch letztendlich die 90 Minuten gehen zu lassen, die er dann halt auch gehen musste. So. Und Tanaka fand ich ja auch spannend, dass man ihn da jetzt auch nicht so diesen Strukturgeber hat geben lassen, sondern er hat eigentlich mehr so eine Art Piotrowski-Rolle gespielt hat. Also vor allem auch viele, viele Meter gemacht. Strafraumbesetzung und so, also ist dann auch einfach in ganz, ganz anderen Räumen aufgetaucht, als er das normalerweise tut. Hatte dann ja, glaube ich, auch irgendwie 2 oder 3 Abschlusssituationen, war auf jeden Fall interessant.
Und hat auch eigentlich in der ersten Halbzeit alles prima geklappt. Ich glaube, nach dieser ersten Halbzeit, wo man dann mit 2-0 geführt hat und irgendwie 9-1 Torschüsse hatte, hatte einen die Fortuna wieder so weit, wie Jan das eben schon angedeutet hat, dass man drauf reingefallen ist und gesagt hat, ja komm, heute wird der Sack zugemacht. Ja. Was ist denn euch aus der ersten Halbzeit als besonders positiv, um das jetzt nicht nur an der Passivität, vielleicht auch von Dynamo Dresden in der ersten Halbzeit festzumachen, aufgefallen? Warum hat das so gut geklappt?
Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es, also mir, also was mir vor allen Dingen gut gefallen hat, war, dass die Fortuna einfach so im Laufe der ersten Halbzeit irgendwie immer besser reingekommen ist. Also so den Anfang fand ich eigentlich noch ganz okay. So die ersten 5 bis 10 Minuten, das sah irgendwie auch ganz gut aus. Da konnte man irgendwie auch schon so die ersten paar Halbchancen irgendwie sich erspielen, so keine wirklich zwingenden Sachen, aber halt irgendwie doch gute Abschlüsse aus dem Strafraum raus. Dann kam aber Dresden irgendwie auch immer besser ins Spiel, eigentlich so bis zur 20. Minute. Und ich finde, da konnte man schon auch merken, dass die Fortuna dann teilweise auch so ein bisschen nervös wurde. Also man merkte schon auch irgendwie in dem Spiel sofort, da war halt sofort so eine Energie drin, so eine Intensität, dass man gemerkt hat, okay, hier natürlich wissen hier schon irgendwie alle, was hier auf dem Spiel steht. Die Zuschauer, die Spieler, die Trainer, die Bänke, wie auch immer. Und ja, letztendlich haben es dann aber die Dresdner gar nicht so richtig ausnutzen können, dass die Fortuna da so ein bisschen geschwommen hat quasi. Also man ist da überhaupt nicht zwingend geworden. Was die Dresdner dann ganz gut gemacht haben, ist, dass sie dann auch wirklich bis zum Düsseldorfer Strafraum attackiert haben. Und dann ja, kam es dann halt wie zu so einer Periode, wo ich finde, dass man da einfach auch nochmal eigentlich ja fürs ganze Spiel, aber auch gerade wieder für diese Phase, sehr ähnlich wie beim letzten Heimspiel, auch war gegen Rostock, wo halt Florian Kastenmeier einfach eine unglaublich gute Rolle gespielt hat. Also wie der halt aus dem eigenen Strafraum ja halt so diesen Quarterback halt gegeben hat mit guten Abstößen, Abwürfen, aber vor allen Dingen dadurch, dass er immer wieder anspielbereit war, auch immer wieder quasi an der eigenen Strafraumkante, da in diesem Halbkreis vor dem Strafraum, da stand er, hat da einen Ball nach dem anderen bekommen, wurde von 2 Leuten eigentlich attackiert, hat da immer wieder den Körper drehen können, getäuscht, verlagert, die Bälle sind alle angekommen, hat da teilweise auch riskante Bälle gespielt und die sind einfach, also wirklich fast bis zur Mittellinie, während er attackiert wurde und hat damit dann dafür gesorgt, dass die Fortuna Sicherheit bekommen hat und dass dann auf einmal dann auch einen Angriff nach dem anderen irgendwie aufs Dresdner Tor rollen konnte, dann ja so ab der 20. Minute.
Ja, schön, dass du das sagst. Ich glaube, wir hatten uns auch im Stadion schon darüber unterhalten, es ist einfach. Also ich fand es auch überragend, das Aufbauspiel, beziehungsweise ging es genau in der Phase los, wo dann Dresden auch ein bisschen früher angelaufen ist und ein bisschen mehr draufgegangen ist, dass Kastenmeier mehr in das Spiel hintenrum eingebunden wurde, anspielbereit war und was halt dann fantastisch irgendwann funktioniert hat nach einer kurzen Zeit, ist eben, dass durch die öffnenden Kastenmeier-Pässe dann die erste Linie der Dresdner überspielt war. Und dadurch, dass die das zu dritt geregelt haben mit Hoffmann, De Weis und Kastenmeier, hast du dann theoretisch, weil 3 Dresdner angelaufen sind, schon einen beträchtlichen Platzgewinn einfach, dadurch, dass die erste Linie der Dresdner, die angegriffen hat, schon aus dem Spiel genommen war. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also ist mir, so, weiß ich nicht, bestimmt gab es schon häufiger Spiele, wo Kastenmeier das so gut gemacht hat. Ich hatte jetzt das Gefühl, das war irgendwie nochmal nur eine Nummer drüber. Ich fand es wirklich herausragend.
Ja, und letztendlich führt es halt auch dann dazu, dass ja, dann halt nach dieser ersten kleinen Druckphase die Fortuna immer besser ins Spiel kommt und dann halt irgendwann auch in Führung geht. In der, ja, 25. Minute ungefähr, glaube ich. Hoffmann erobert da in der ersten, in der eigenen Hälfte sehr schön den Ball, bringt den Ball dann halt irgendwie auch sofort vertikal nach vorne. Es gibt dann da so eine kleine One-Touch-Kombi. Ich habe vor allen Dingen Ruben Hennings macht das irgendwie auch extrem gut und wird da eigentlich noch bei gefoult. Der mir auch sowieso eigentlich in dem Spiel, abgesehen jetzt von den Abschlüssen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, extrem gut gefallen hat, weil er auch immer wieder ausgewichen ist, überall seine Füße irgendwie drin hatte, immer wieder für andere kreiert hat. Ja, der macht es da wirklich, wie gesagt, sehr gut. Der Ball kommt dann zu Emma auf der rechten Seite, der dann irgendwie mal komplett durchgeht, irgendwie am Ball bleibt, obwohl er den eigentlich schon verloren hat. Ja, steckt den Ball dann irgendwie auch super durch auf Naray, der dann die Übersicht hat und ja, letztendlich muss dann halt Schinter auf der anderen Seite im Strafraum nur noch den Fuß hinhalten.
Aber also der Laufweg von Naray, der ist auch super. Also im Prinzip genau in diesen freien Raum muss er da reinlaufen und dann kommt der Ball natürlich auch gut. Aber der Laufweg zieht hier, glaube ich, auch den Pass, der dann von Emma kommt. Also das muss man wirklich sagen, da wird auch der Dresdner dann irgendwie überlaufen. Und deshalb, also das Tor würde ich vor allem, natürlich klar, Hennings, der sich da so reinhaut, ist auch super, aber der Ballgewinn von Hoffmann und der Laufweg von Naray machen das Tor am Ende. So.
Ja, und ich glaube, da auf der Tribüne haben wir uns halt irgendwie schon auch extrem gefreut, dass irgendwie Emma endlich mal wieder, auch wenn es jetzt nicht ein direkter Assist war, dann war es halt zumindest ein indirekter Assist, dass er da wirklich mal direkt dran beteiligt war, dass halt irgendwie ein Tor entstanden ist. Ich glaube, das tut ihm schon irgendwie auch wirklich mal besonders gut so. Das
ja.
Kann man also hoffen, war ja
unglaublich aktiv in dem gesamten Spiel und hat sehr viel probiert. Und ich glaube, dass da irgendwann nochmal ein richtiger Knotenplatzer bevorsteht.
Ich hoffe. Ja, man hat halt immer das Gefühl, dass das die letzte Aktion ist, die halt schief läuft. So, ne? Bis auf bei diesem Pass dann auf Naray ist es immer, also der hat ja viele Aktionen gehabt, der ist ja nicht nur aktiv gewesen, sondern hatte auch den Ball häufig und hat viele Pässe gespielt, hat auch gar keine so schlechte Passquote und so. Aber es ist dann immer die letzte Aktion, also der Pass in den Rückraum oder wie er am Gegenspieler vorbeigehen möchte oder so. Und die glückt dann immer nicht. Oder der Torabschluss, der dann halt auch, ich meine, er hat ja auch, der war gar nicht so schlecht, dieser Schuss, den er da raushaut. Der sitzt aber auch nicht. Und es ist immer so, die letzte Aktion von Emma sitzt nicht.
Ja, aber das ist doch eine Natur der Sache. Also, natürlich, wenn du einen Fehler machst, es ist immer der letzte Moment, wenn du den Fehler machst, der beendet die Aktion.
Ja, aber du kannst ja auch den Ball kriegen und einen Fehler machen.
Das macht er ja dann auch.
Ja, nein, da macht er ja vorher was Gutes mit. So, der kriegt den Ball, dreht sich gut, macht ein paar Meter.
So eine Euphorie-Thematik.
Ja.
Oh. Der übrigens getroffen hat, ne?
Ja.
Erste Profitor für Kelvin Euphorie. Wissen wir nicht genau.
Doch, ich glaube schon, ne? Ach nee, der hat einen Pokal, nee, das war ein anderer. Nee,
egal. Doch, hat er, stimmt. Ja,
nee? Ja, da wir jetzt ja gerade schon beim Thema Emma Ioa sind, da wollte ich eigentlich auch mit euch nach dem Spiel nochmal kurz drüber sprechen, weil ich halt irgendwie das extrem, also den irgendwie extrem zweischneidig halt irgendwie gesehen habe. Also ich fand auch, dass der sich extrem reingehangen hat, dass da immer wieder mal Aktionen drin waren, wo man dachte, ja genau deswegen bist du halt irgendwie dieser Spieler, auf den man bei Fortuna irgendwie so viel Vertrauen setzt und da platzt jetzt Walter Knoten und da kommt was. Das war aber auch eigentlich eher in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit habe ich das eigentlich fast gar nicht mehr gesehen und vor allen Dingen im Anlaufverhalten hat mir Emma halt irgendwie gar nicht gefallen. Also er ist ja eh jetzt, glaube ich, nicht so ein bissiger, giftiger Balljäger, der halt die ganze Zeit irgendwie voll da ist und krass im Gegenpressing ist und so weiter. Aber bei dem Spiel ist es mir jetzt nochmal besonders aufgefallen, dass er da sehr oft ja halt irgendwie nicht im Mannschaftsverbund irgendwie wirklich mit angelaufen hat, dass er da keine guten Entscheidungen getroffen hat, dass er da auch einfach unbeteiligt gewirkt hat. Das hat mir echt nicht so gut gefallen.
Ja, also so ein klassischer Ioa-Satz, den ich mir bei vielen Spielen, glaube ich, aufschreiben könnte, ist, Emma probiert viel heute, leider glücklos. Und das kommt halt so häufig vor. Das kann dann nicht mehr nur glücklos sein. Also ich habe aber trotzdem noch irgendwie, aber das sagt ihr, das haben wir auch schon so oft gesagt, ich habe irgendwie nach so einem Spiel, wo er viele Ballaktionen hatte und auch nicht alle irgendwie direkt zum Fehler geführt haben, die Hoffnung, dass möglicherweise in einem Spiel dann nochmal Emma-Time ist diese Saison, vielleicht aber auch nicht.
Ja, das Ding ist, glaube ich, was mich so am meisten... Sachen, sie wirken halt manchmal ein bisschen fahrlässig. Also es sind halt so Sachen, wo er dann irgendwie den Ball technisch unsauber verarbeitet und so. Und ich glaube, es war das bei... Ich habe das Spiel halt bemerkt, meine Beteiligung ist nicht so hoch. Ich glaube, es war bei dem Spiel, wo er... Oder war es letzte Woche? Ist egal. Aber wo er manchmal halt auch was erzwingen will. Also ich glaube, er will halt auch das Torglück halt haben. Und es ist, man denkt sich, ja, nee, das ist dir einfach nicht vergönnt, weil irgendwie die Sterne nicht so stehen, aber
ich glaube, weil er halt auch nicht so einen guten Abschluss hat einfach, nee, ne?
Genau, also, es ist halt nicht. Einfach, er hat halt nicht die perfekte Ballverarbeitung, da fehlt vielleicht ein bisschen was. Es sieht bei ihm auch nochmal stärker so aus, weil er halt nicht den rundesten Körperablauf hat. Also er macht halt ähnliche Dinge wie David Kownacki. Bei David Kownacki sah es halt lange viel besser aus, aber das Resultat war halt ähnlich bisher. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was einem Sorge machen muss.
Ja, und wie gesagt, ich finde wirklich, man kann es halt ungefähr so sagen, fast durchgehend, genau wie du es gesagt hast, Tim, in der Offensive probiert halt Emma irgendwie richtig viel und ist halt irgendwie immer glücklos. Aber in der Defensive probiert er halt nicht viel. So, also das ist zumindest mein Eindruck. Und da hat man ihn halt schon auch anders gesehen in der Saison. Also gerade in den Auswärtsspielen bei dem Hinspiel in Dresden, wenn ich mir überlege, da war Joa fast der beste Mann auf dem Platz. Der hat extrem viel Gegenpressing, also rückwärts Gegenpressing halt gemacht. Also wenn quasi seine Pressinglinie überspielt wurde, dann halt den defensiven Mittelfeldspieler von hinten anzugreifen, hat er extrem viele Bälle gewonnen und so. Und das habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr von ihm gesehen eigentlich, fast die ganze Rückrunde nicht. Und das finde ich halt schon enttäuschend und ich finde, da müsste und da könnte halt auch durchaus mehr kommen von ihm. Ja, ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt irgendwie noch eine kleine Frage stellen wollte an euch. Es gab einige spannende Statistiken, die ich, also einige spannende, interessante Sachen, die ich halt nach dem Spiel gesehen habe. Dresden hatte halt am Ende des Spiels halt eine höhere Passquote, mehr Pässe gespielt und mehr Ballbesitz als die Fortuna. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Also mich hat das auf jeden Fall überrascht. Und was ich dann auch sehr interessant fand, ist nämlich gerade, weil mir nämlich Ioa in dem Spiel einfach nicht so gut gefallen hat, dass er halt auch derjenige ist, der vom Kicker die beste Note bekommen hat. Also
das, er hat 5 Torschussvorlagen aufgelegt. Ich glaube, das hat schon Auswirkungen.
Also ich glaube, er hat nicht halt schon wenigstens dann drin sein können. Ja. Auch besser auf Hennings, der dann von 11 Metern das Tor nicht trifft.
Also zu seinem Unglück gehört eben auch, dass da vielleicht ein bisschen bei anderen was nicht geklappt hat.
Ja, mag stimmen, aber also trotzdem hat mich echt irgendwie extrem überrascht, weil ich den einfach, weil er mir echt an vielen Punkten nicht so gut gefallen hat.
Also tatsächlich von wegen Torschussvorlagen, die dann auch mal drinne sein können, ist das ja auch einfach nicht nur, wo ihr gerade gesagt habt, Joa hat irgendwie nicht den günstigsten Abschluss. Das ist ja auch generell dann doch etwas, was sich durch die Saison zieht. Auch beim Ruben Hennings, auch in diesem Spiel irgendwie, dass man zu viele Schüsse für ein Tor braucht. Also ich meine, da steht man auf Tabellenplatz 13, was man braucht 11 Schüsse, um ein Tor zu machen. Und ja, auf diesem Tabellenplatz findet man sich ja in der Tabelle genau wieder, wobei man halt am 5. meisten aufs Tor schießt. So. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, dass vielleicht ein Emma mal vorbeizielt, aber ein Teil der Geschichte ist halt auch, Das glaube ich, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, die Schüsse pro Torerfolg bei Ruben Hennings in dieser Saison trotz den Toren, die er schon gemacht hat, auf jeden Fall ein paar mehr sind.
Ja, weil er die halt nicht in guten Situationen bekommt und nimmt die Schüsse,
ja,
ne?
Ja.
Also gerade unter Preußer war halt das Problem Abschluss im 16er mit guter Sicht zum Tor ausbaufähig.
Gut, das war ja dann in dem Dresden-Spiel, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, jetzt ja ein bisschen anders am Freitag. Also ich glaube, allein durch dieses Spiel sollte Hennings Statistik da ja in den Himmel geschossen sein. Also, aber gut, das ist dann halt eher noch Thematik der zweiten Hälfte. Erstmal geht die Fortuna ja mit 2-0 in Führung. Und das ziemlich direkt nach dem 1-0. Und ich glaube, als dieses Tor halt irgendwie fällt, haben wir eigentlich auch alle mehr oder weniger den Haken hinter das Spiel und hinter die Saison gemacht, oder?
Ja, wollen wir noch mal kurz uns dafür freuen, dass Jordi De Weijs sein erstes Tor im Fortuna-Dress gemacht hat, dem man es, glaube ich, von Herzen gönnt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass einer in diesem Stadion gedacht hat, dass das nicht der perfekte Torschütze ist für vielleicht das entscheidende Tor zum Klassenverbleib. Also es war schon großartig, dass dann auch noch Jordi trifft, der ja tatsächlich viel zur Stabilisierung auch der Abwehr beigetragen hat jetzt in der Rückrunde und damit auch zum Aufschwung beigetragen hat. Es war einfach wie gemalt schon fast.
Und ich glaube sogar, dass sogar die Dresdner das so empfunden haben. Wahrscheinlich waren die im ersten Moment so ein bisschen, oh nee. Und dann haben sie sich den Typen angeguckt und haben gedacht, ey geil, von dem könnte ich mir den nächsten Pitbull kaufen. Und waren dann vielleicht auch für einen kurzen Moment auch für Jordi De Weijs eingenommen.
Haben sich bestimmt auch ein bisschen gefreut.
Ja, ich denke auch. Ja, auf jeden Fall auch sehr schön, finde ich, dass die Fortuna irgendwie mal mit einer einstudierten Eckball-Variante irgendwie erfolgreich ist. Ich glaube, irgendwie drei, das sind eigentlich nur vier Spieler, die so wirklich überhaupt irgendwie bei der Ecke mit nach vorne gehen. Da hat Dresden eigentlich eine doppelte Überzahl. Machen es dann halt irgendwie ziemlich schläfrig. Drei der Fortuna stehen halt so ein bisschen im rechten Rückraum und gehen dann aber auf den linken ersten Pfosten, laufen da halt so ein bisschen diagonal halt irgendwie ein. Und dadurch hat man dann trotzdem eigentlich in diesem Raum halt irgendwie jeweils eine 1-gegen-1-Situation. Und ja, De Weijs gewinnt dann, glaube ich, erst so mehr oder weniger das Kopfballduell. Ich weiß gar nicht, ob dann da noch ein Dresdner mit einer Hand dran ist. Und drischt dann halt den Abstauber rein. Und hat mich für De Weijs auf jeden Fall auch extrem gefreut. Und was ich auch dann extrem bemerkenswert fand, das war halt, was dann während des Torjubels passiert ist. Also die ganzen Düsseldorfer sind, glaube ich, mehr oder weniger zur Trainerbank gelaufen. De Weijs hat ja dann, glaube ich, irgendwie auch noch, genau, stimmt, das war, weil De Weijs halt zu Robert Bojanic läuft, also so ein bisschen die beiden Niederländer oder Wahlniederländer feiern da so ein bisschen zusammen. Die wahrscheinlich sprechen die halt dann einfach, können die sich irgendwie, ich vermute jetzt mal, auf Niederländisch unterhalten. Und sind deswegen vielleicht so ein bisschen Buddies da in der Mannschaft. Auf jeden Fall, da sind halt die ganzen Düsseldorfer. Und noch während die halt da an der Trainerbank halt irgendwie am Jubeln sind, stehen die Dresdner, und das könnte man dann halt von meiner Position direkt von der Südtribüne aus hinterm Tor ganz gut sehen, stehen halt schon komplett, also während noch das Torlied läuft, so stehen die schon komplett wieder da. Ball liegt auf dem Anstoßpunkt, die stehen direkt in der stehen schon in der Formation, aber keiner redet miteinander. Überall sind die Köpfe nach unten oder die Köpfe gehen halt nach oben zur Anzeigetafel und die gucken sich einfach die Wiederholung an. Keine Kommunikation in der Mannschaft, und weil sich halt auch schon, ich glaube, 5 oder 6 Dresdner Auswechselspieler am Warmmachen waren, konnte man die auch sehen. Die stehen halt auch neben dem Tor, bewegen sich nicht, keiner redet miteinander, alle gucken einfach nur sich dieses Tor halt irgendwie oben auf der Leinwand an und sahen halt komplett konsterniert aus und auch so, als ob die halt schon komplett mit der Saison halt abgeschlossen haben, beziehungsweise als ob sie halt irgendwie schon an die Relegation denken. Aber da war wirklich nichts zu sehen, und da spätestens in dem Augenblick war ich halt wirklich überzeugt davon, der Käse ist ja auf jeden Fall gegessen für heute.
Muss ja auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft nochmal zurückkommen lassen. Zu lassen.
Kleine Ehrenrettung für den Move immer kurz vor Schluss, wenn man noch ein Tor schießen muss, Chris Clara reinzubringen, der dann nochmal einen reinköpfen kann. Der Kopf von Jordi de Weijs hatte nichts mit dem Tor zu tun. Es waren seine Füße.
Ja, die Fortuna nimmt dann aber auch eigentlich bis zur Pause gar nicht so richtig den Fuß vom Gas und kann dann auch eigentlich in dieser Phase, wo Dresden eigentlich gar kein Bein mehr auf die Erde bekommt, sogar auf 3-0 stellen. Es sind jetzt auch nicht eine Vielzahl von großen Chancen, aber man kommt immer wieder aussichtsreich nach vorne und vielleicht am besten irgendwie in der 38. Minute, als dann irgendwie nochmal Tanaka auf Naray durchsteckt, der dann eigentlich aus komplett zentraler Position, aus vielleicht 14, 15 Metern, einfach nochmal übers Tor schießt. Aber eigentlich kann man den halt auch schon machen und dann ist, dann geht man vielleicht doch nochmal irgendwie etwas sicherer in die Pause, wobei ich auch sagen muss, dass ich da wirklich nicht dran gedacht habe, dass Dresden da nochmal zurückkommen kann. Also auch in der Pause war ich eigentlich extrem siegessicher.
Ja, und schön an der Situation, dass es nicht über die Flügel ging. Also, dass mal durch die Mitte so ein Pass wie das Messer durch die Butter geht, muss man auch sagen, war Dresden nicht gut sortiert. Aber dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, ist doch schön zu sehen. Das haben wir unter Christian Preußer ganz selten gesehen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, so diese Szene, dass man sich irgendwie mal ganz gut durchkombiniert und dann aber halt nicht trifft, das gab es ja auch unter Preußer sehr, sehr viel. Ja, dann ein bisschen erwartbar vielleicht auch, dass dann Dresden in der Hilflosigkeit auch so ein bisschen zur Härte wechselt. Damit, das sind dann eigentlich so die letzten Eindrücke vor der Pause, dass man dann ein bisschen rabiater reingeht und vor allen Dingen zweimal und beide Male geht es halt gegen Zimbo. Da dachte ich eigentlich schon, dass er vielleicht auch ausgewechselt werden muss, weil er da wirklich zweimal übel einen mitbekommt. Gab, glaube ich, auch beide Male kein Gelb. Bisschen unglücklich, also ich fand auch eigentlich ganz generell lange Zeit, vielleicht auch ähnlich wie die Fortuna, hatte eigentlich der Schiedsrichter auch das Spiel extrem gut im Griff. Je länger es dann aber ging und vor allen Dingen in der Schlussphase ist es ihm dann leider doch ein bisschen entglitten.
Ja, also schon bei diesen Aktionen, da habe ich mir auch gedacht, oh, da kommt jetzt der Frust bei Dresden durch und da muss der Schiri ganz schnell ein Zeichen setzen, sonst wird das zum Problem noch für ihn.
Ja, ich glaube, großartig Bedarf zu wechseln gab es in der Pause nicht. Es ist ja auch eh so, dass Fortuna im Augenblick ja schon eine relativ dünne Bank hat, also dass da wenig Leute sind, die sich so komplett halt aufdrängen, dass sie halt spielen müssen. Und es gab auch wirklich eigentlich wenig Anlass dazu. Also ich fand es absolut gut, dann einfach so weiterzumachen. Und dafür hat sich dann Tunja auch entschieden und ja, die Fortuna hatte dann eigentlich auch in den ersten Minuten nach der Pause das Spiel weiter im Griff. Es kam immer mal wieder zu kleinen Abschlüssen. Und Dresden hat da wirklich weiterhin gar kein Mittel gefunden, haben überhaupt nicht gewusst, wie sie reagieren sollen. Und das alles gipfelt dann, finde ich, in der 57. Minute ich würde sagen, besten Angriff der ganzen Saison. Also mir ist da so komplett das Herz aufgegangen. Also das fängt wirklich alles damit an, dass halt Kastenmeier am eigenen Elfmeterpunkt den Ball hat, extrem von glaube ich, zwei oder drei Dresdnern sogar attackiert wird, spielt dann einen Ball, wo ich halt schon den Atem angehalten habe, auf Ao Tanaka, der halt auch schon in seinem Rücken halt zwei anlaufende Dresden halt hat, der bekommt es dann halt mit Hilfe seiner Mitglieder auch mit so einer One-Touch-Kombination halt irgendwie gelöst. Appelkamp spielt dann halt irgendwie noch einen Doppelpass mit ihm und legt dann auf der linken Seite am Dresdner Strafraum letztendlich halt schon nochmal rauf auf Emma und der macht halt quasi einen virtuellen Assist. Genau das, was wir angesprochen haben. Ja. Legt den Ball halt, rufen der Hennings, ich glaube, der steht da wahrscheinlich 7 oder 8 Meter halt vorm Tor, hat wirklich eigentlich alle Ruhe der Welt und ja, wahrscheinlich ist es fast irgendwie so die halbe Sekunde, die Hennings da zu viel Zeit zum Nachdenken hat. Also eigentlich schweißt er den halt komplett, völlig egal, links, oben, rechts, unten, ganz egal, was du eben sagst, da schweißt er ihn rein und er ja, Lekken dann halt irgendwie so ganz unerklärlich, auch mit so einer komischen Schusshaltung, die gar nicht so richtig zu ihm passt, halt irgendwie über den linken Winkel. Und der Ball muss halt rein. Also das ist wirklich eine hundertprozentige Torchance, also wirklich eine hundertprozentige Torchance. Ja. Die wird hohen Anteil daran gehabt haben, dass am Ende auch dieser lächerlich hohe Expected Goals-Wert für die Fortuna gesprochen hat. Und dann kannst du das Spiel halt wirklich zumachen, kannst du halt eben leider nicht. Und ja, das führt dann eben auch dazu, ja, öffnet dann eben halt ein Spalt weit die Tür für die Dresdner und gehen durch.
Wobei die Dresdner noch 10 Minuten brauchen, um das erste Mal überhaupt Kastenmeier Arbeitsnachweis, sag ich mal, in seiner Form als Torhüter und nicht als Spielgestalter abzutrotzen. Also erst der 71. spielen die das erste Mal aufs Tor. So,
ja? Genau.
Ja. Und das allerdings danach, aber das also, Wichtige ist, also direkt, ich glaube direkt, als Hennings das Ding halt drüber genagelt hat, reagiert dann schon Capretti mit einem Wechsel, einer von zwei Wechseln, die extrem wichtig sind. Er bringt halt für den rechten Flügel Diawuzi, der infolge mit Nicolas Gavouri anstellen wird, was auch immer er will, und für den linken Flügel noch Ransford Yeboah Königsdörfer. Vielleicht neben da Ferner der individuell stärkste Spieler, den die Dresdner im Kader haben, der dann auch ein extrem gutes Spiel gezeigt hat, der vor allen Dingen komplett auf Betriebstemperatur war. Also der hat nur rumlamentiert, gemeckert, so kleine knifflige Fouls gemacht, also eigentlich so ein bisschen Sascha Rösler-mäßig agiert. Und wenn so ein Spieler in der eigenen Mannschaft spielt, feiere ich die halt immer total. Aber halt genau das, was man selber dann ja auch immer als extrem eklig empfindet. Ich meine, der hat ja dann am Ende auch, glaube ich, nach seinem Tor vor der Düsseldorfer Kurve gejubelt.
Ja.
Also der hatte auf jeden Fall Bock, so kann man sagen. Und der bringt auf jeden Fall ja eben so eine extreme Geschwindigkeit rein, mit der die Fortuna dann auch noch große Probleme haben sollte. Die konnten aber eigentlich die Dresdner überhaupt nicht gut ausspielen in den ersten 10 Minuten, sondern erst nachdem dann 10 Minuten später, nachdem das Spiel dann auch so ein bisschen vor sich hin plätschert, Brandon Borello rausgenommen wird und die Dresdner das System umstellen, nachdem dann nochmal Batista Meier gebracht wird, bekommen die Dresdner dann halt irgendwie einen viel, viel besseren Zugriff. Und die Fortuna hat es aber eigentlich trotzdem im Griff, eigentlich bis zur 70. Minute eigentlich. Genau, ja. Das, was du angesprochen hast, Tim, ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, da kommt dann halt endlich mal Dresden nach vorne. Es gibt diesen Schuss, den Kastenmeier irgendwie übers Tor ablenkt. Ich weiß noch, dass wir uns da angeguckt haben, Moritz und ich waren so, oh, komm, wir schreiben uns mal hier, notieren mal eben auf dem Handy, 70. Minute, erster Torschuss, haha. Krass, ja. Stimmt, wir haben noch gar nicht aufs Tor geschossen. Ja, und dann kommt halt die Ecke, zack, 2-1. Und man steht da und denkt sich, Alter, das kann nicht euer fucking Ernst sein.
Ja. Ich muss jetzt auch noch kurz zum Besten geben, was ich mir vor diesem ersten Torschuss noch aufgeschrieben habe. Eben weil natürlich sah man, dass Dresden mit den Einwechslungen auch ein bisschen mehr Power auf dem Rasen hatte. Es war trotzdem ja extrem souverän von der Fortuna wegverteidigt. Und ich habe mir erst aufgeschrieben, soll Dresden mal kommen? Aber also so als eine Art von Attitüde, die ich mir gerade in der Mannschaft vorstelle. Und dann die zweite Attitüde nach der dritten riesigen vergebenen Konterchance durch Fortuna, hatte ich das Gefühl, dass so eine Art Alles-kann-nichts-muss-Einstellung bei Fortuna herrscht. So von wegen, wir können die jetzt hierher spielen, aber wenn wir kein Tor machen, dann machen wir halt kein Tor mehr. Ist auch egal. Aber ich fand, das war so ein bisschen die Einstellung, die mir als Zuschauendem dort vermittelt wurde, so von wegen, naja, wir könnten hier den Deckel drauf machen, wir müssen aber gar nicht, weil sollen die Dresdner mal kommen, kommt ja auch nichts bei rum. Und dann fällt dieses Tor nach der Ecke und dann denken die sich, oh, 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 nein, 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 da könnte ja doch noch was passieren.
Ja, es ist ja auch so, dass Dresden ein Elftel seiner Saisontore am letzten Freitag dann geschossen hat.
Ja, man konnte das halt wirklich ziemlich deutlich merken, dass einfach, also das hat mich wirklich auch sehr deutlich an die Preußerzeit erinnert, wo man auch immer dachte, man spielt es eigentlich irgendwie sauber durch, man setzt eigentlich den Plan um, egal wie lange das gedauert hat, meistens stand es dann halt noch 0-0 und dann fiel irgendwann das 0-1 und alles brach halt zusammen. Jetzt ist es bei der Fortuna so, dass man halt sich immer irgendwelche Führungen erspielt und dann gibt es halt irgendwann den Rückschlag und dann spielt man halt zumindest unentschieden, was ja wirklich ein extremer Fortschritt ist, vor allem wenn man dann immer mal zwischendurch die Heimspiele in den Do-or-Die-Spielen halt, die Heimsiege in den Do-or-Die-Spielen einstreut, sind wir uns alle einig, aber ja, man ist ja eigentlich mit traumwandlerischer Sicherheit irgendwie durch dieses Spiel getanzt, hatte, ja, also das Wichtigste war ja eigentlich, dass man diesen unglaublichen Stabilitätsfokus hatte, so dass man nie das Gefühl hatte, oder da kann jetzt was anbrennen, und dass man ja auch einfach geschafft hat, dass die Dresdner gar nicht im eigenen Strafraum aufgetaucht sind. Die sind da einfach nicht gewesen. So. Und das ist ja eigentlich genau die Art und Weise, wie du halt so ein Spiel bestreiten willst. Und dann kommen die halt einmal nach vorne. Es fällt dann halt wie dieses Tor. Und man könnte ja dann eigentlich auch denken, man spielt das jetzt trotzdem genau so mit einer Ruhe weiter und mit einer Ruhe zu Ende, wie man halt auch die 70 Minuten vorher halt bestritten hat. Aber man schwimmt halt sofort. Man sieht halt irgendwie sofort, wie halt irgendwie so die Fortuna halt quasi nachts dann irgendwie unters Bett guckt und all die Monster irgendwie sind noch davon. So all die Albträume, irgendwie all die Sachen, die einen halt irgendwie schon die ganze Zeit verfolgen, sind halt irgendwie sind halt mit einem Schlag halt wieder da und beherrschen einen.
Seit Jahren verfolgen die. So, also das ist ja nicht nur aus den letzten Spielen oder aus dieser Saison von Preußer, sondern es ist ja seit Jahren sind da diese Monster unterm Bett.
Aber es gibt ja tatsächlich direkt nach dem Anschlusstreffer noch eine Chance für Hennings, wo man im Prinzip direkt den 2-Tore-Vorsprung wieder herstellen kann. Und dann fängt, weil man das nicht tut, diese Schwimmphase an. Das sehe ich ja auch.
Ja, das stimmt, genau. Diese eine Chance gibt es noch, wo du noch kurz denkst, ja, die machen jetzt einfach, jetzt müssen sie ja.
Und das ist also auch eine wirklich große Chance, muss man sagen. Ne? Also ja, auch das ist eine Chance, wo man halt sagen muss, in 2 von 3 Fällen macht Hennings die.
Aber würdet ihr sagen, dass die Wechsel, die Tune dann kurz nach der vergebenen Hennings-Chance vornimmt, da einen Anteil dran haben? Also er bringt ja dann für Jordi de Weijs Clara und für Emma Ioa Kuba und Piotrowski. Und damit wird ja insgesamt, sag ich mal, zumindest auf dem Papier für mich, die Aufstellung auch defensiver. Und da habe ich mich auch gefragt, warum. Wir wissen doch alle, wir können auf gar keinen Fall dieses 2-1 bei einer jetzt Morgenluft witternden SG Dynamo Dresden verwalten. Das kann Fortuna nicht. Und da habe ich schon geahnt.
Oh, ich finde das ganz schwierig, vor allen Dingen, weil eigentlich ja, als man dann irgendwann wirklich defensiv wechselt, nämlich in der 85. Minute, da würde ich dann auch eigentlich fast lieber später gleich nochmal drüber reden, wird es ja deutlich besser. So, und es hat ja eben auch im letzten Heimspiel, als wirklich auch dann defensiver nochmal gewechselt wurde, als man, glaube ich, dann irgendwann auf die 4 Innenverteidiger umgestellt hat, dafür gesorgt, dass man auch gegen Rostock dann irgendwie viel besser halt gestanden hat und es halt irgendwie über die Zeit gebracht hat. Wie waren das so halbgare Wechsel? Also ich konnte verstehen, dass man klarer bringt, um halt noch den einen Kopfball, halt so einen Spieler zu haben, der so extrem kopfballstark ist, ob man dafür halt Jordi de Weijs rausnehmen muss.
Ja, sorry, der war verletzt. Du musst da mal kurz zwischen.
Der war verletzt. Genau.
Der hatte Krämpfe und konnte nicht mehr.
Und so. Pressekonferenz im Nachhinein anzugucken. Ja, okay. Konnte nicht weiter spielen.
Ja, okay. Das macht dann wiederum wieder Sinn.
Na gut, dann okay, Herr Tune, da sind Sie jetzt gerade nochmal.
Lou muss kurz 3 Seiten rausreißen aus seinem Rant.
Ja, und auch sonst, also eigentlich sollte das ja auch gerade der Tag dafür sein, dass ich gar nicht fand, dass die Wechsel jetzt irgendwie so schwachsinnig waren. Also ich fand halt, es haben sich keine Wechsel so wirklich angeboten, aber auf der anderen Seite, irgendwas musste man so ein bisschen verändern, weil man halt ins Schwimmen kam. Und ich finde halt auch, und das ist ein großes Problem des Corona- oder Post-Corona-Fußballs, man muss einfach am Ende des Spiels meistens wechseln, weil wenn der Gegner so wie Dresden 5-mal wechseln kann und da halt so viel Tempo und Frische halt reinbringt, man muss das halt irgendwie matchen. Und Und dieses Gefühl hatte ich halt in dem Spiel jetzt so stark wie selten, dass ich halt das Gefühl hatte, man muss auf jeden Fall jetzt auch bei der Fortuna nochmal Frische reinbringen. Es ist aber eigentlich, sitzt halt kaum jemand auf der Bank, der irgendwie in Form, der in Form ist oder der eine gute Phase hat. So. Und also ich weiß nicht, Moritz, wir haben uns ja dann auch drüber unterhalten, was man irgendwie dafür für Wechsel vornehmen sollte. Und so richtig einig waren wir uns ja auch nicht, weil sich da einfach nichts deutlich angeboten hat. Als sich Thunan dafür entschieden hat, mit den Wechseln wirklich was, ja, halt irgendwie ganz klar was zu verändern, hat es dann Fortuna letztendlich dieses Spiel und die Saison gerettet, finde ich. Also dann in der 85. mit Bojanic den zweiten klaren Stürmer für vorne bringt, der in den wenigen Minuten fast die beste Leistung im Fortuna-Trikot überhaupt gebracht hat, würde ich sagen. Also in den 10 Minuten hat er gezeigt, warum man ihn verpflichtet hat. Und mit Oberdorf halt den dritten Innenverteidiger, das hat hervorragend funktioniert, weil dann waren die Dresdner halt auch komplett abgemeldet.
Ja. Mhm. So, und jetzt würde ich zum Abschluss noch was, oder wollt ihr noch weiter über das Spiel reden? Ich meine, es gab ja noch Chancen und Gegenchancen und so.
Die Frage ist ja noch, wir haben jetzt das 2:2 halt einfach nicht besprochen.
Ah ja, das war natürlich ein gutes Tor.
Ist es dann nur die Frische, die man da nicht matcht? Nein, es ist auch einfach extrem gut, muss man auch mal sagen, gespielt von dem Herrn Weihrauch, den, glaube ich, Dresden auch eingewechselt hatte, oder?
Ja, nee, der hat, glaube ich, von Anfang an gespielt.
Ah, okay.
Genau, der hat von Anfang an gespielt. Aber ja, Dresden hatte einfach dann, glaube ich, ab der 67. Minute halt 4 neue Spieler auf dem Platz und letztendlich hatten die halt alle ihre Aktien drin. So, ne? Die haben alle gut gespielt. Vor allen Dingen, da kann man nochmal Diawosi auf der rechten Seite hervorheben. Ja. Die linke Seite der Fortuna hat halt lichterloh gebrannt. Das war auch, vielleicht auch ein Grund dafür, weswegen man dann irgendwann Ioa rausgenommen hat und Kuba gebracht hat. Der hat leider nicht wirklich das Spiel halt stabilisieren können. Also man hat dann ja, glaube ich, dann auf eine Appelkamp dann ganz sicher halt irgendwie links draußen gelassen und nicht mehr so sehr in die Mitte ziehen lassen. Aber da hat es einfach überhaupt nicht gepasst. So. Also wie Kuba fand ich extrem unsicher. Ao Tanaka hat überhaupt keine Bälle mehr gefordert. So ist komplett abgetaucht und verschwunden. So Prip war noch derjenige, der sich da im Mittelfeld am meisten irgendwie gestemmt hat. Aber bis halt eben dann in dieser 85. Minute der Wechsel kommt, war das einfach überhaupt nichts.
Und damit spielen wir in den ersten 10 Spielen von Daniel Thune, die alle ungeschlagen über die Bühne gehen, zum 6. Mal unentschieden und rutschen in der viel sagenumwobenen Daniel Thune-Tabelle auf den 3. Tabellenrang ab. Aber weiterhin ungeschlagen und die längste ungeschlagen Serie in bezahlten Profifußball in Deutschland momentan.
Ich wollte noch abschließend, um mit einer positiven Note zu enden, sagen, was ich dann in dieser Schlussphase quasi noch nicht so gesehen hatte und was ich glaube nach dem Hannover-Spiel Daniel Thune auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt hatte, dass es ein Problem ist, dass bei der Mannschaft dann in den letzten 10 Minuten quasi die Köpfe zu sehr angehen und man dann eigentlich nur noch Schiss hat, dass der Gegner noch einen Lucky Punch setzt und sich dann überhaupt nicht mehr nach vorne traut. Und da hat er irgendwie gesagt, nach dem Spiel, da müssen wir auch dran arbeiten und dass das so ein mentales Ding ist. Und ich fand jetzt in dem Spiel, hatte vor allem dann ab dieser 85. Minute, hatte Fortuna auch durchaus noch Bock, nach vorne zu spielen und vielleicht auch noch auf den 3. Treffer zu gehen und weniger Panik davor einen zu kassieren.
Ja, man hätte also, man das ja Spiel durchaus noch gewinnen können. So, ne? Da waren noch diese Chance für Henning, also 2 Chancen für Hennings, die auch nicht schlecht sind. Irgendwie Bojanic hat irgendwie auch noch eine Chance, wo man hätte auch durchaus das in den letzten 5 Minuten dann irgendwie noch klar machen können, aber irgendwie an so einem Tag sollte es dann halt irgendwie nicht sein. Und letztendlich muss man ja dann trotzdem sagen, es ist halt irgendwie gut, dass man dieses Spiel halt nicht noch verloren hat. Ich hatte wirklich große Sorge da in den letzten Minuten. Also auch weil auch der Schiedsrichter da so noch ein bisschen irgendwie seine Hand im Spiel hatte. Also zum einen fällt ja auch eigentlich das 2:2 nur weil Hennings vorher nach einem guten Körpereinsatz an der Mittellinie den Ball gewinnt und allein aufs Tor zulaufen könnte, der Dresdner. Das wird dann abgepfiffen. Aus dem Freischuss entwickelt sich dann halt irgendwie das Tor der Dresdner. Und auch als es dann 2-2 spielt in der Nachspielzeit, gibt es dann einen Ballgewinn von Zimbo, glaube ich, auf der halbrechten Seite, direkt am Fortuna-Strafraum. Fortuna hätte da auch einen Überzahlkonter. Die ganze Dresdner Seite ist offen. Auch da spielt halt, glaube ich, Zimbo, wenn er es ist, den Ball. Der Schiedsrichter pfeift ab und es gibt dann nochmal einen extrem aussichtsreichen Freischuss für die Dresdner, obwohl es kein Foulspiel ist. Und da hat man auch schon irgendwie kommen sehen, dass das irgendwie nochmal schief geht. Und immerhin schafft es die Fortuna halt auch, das jetzt nicht noch zu vergeigen da ganz am Ende.
Ja, aber also am Ende hätte das Spiel in beide Richtungen noch kippen können. Also Hennings rutscht da auch nochmal weg. Und also das war völlig offen und völlig wild am Ende.
Ja. Ja, trotzdem muss man halt irgendwie nochmal sagen, dieser Wechsel in der 85. Minute rettet es halt. Also so danach kriegen die Dresdner ja eigentlich nichts mehr hin. Und dann muss man irgendwie mit diesem Punkt zufrieden sein, auch wenn das, glaube ich, die wenigsten wirklich in dem Augenblick sein könnten im Stadion. Also es war auch eine ziemlich eigenartige Stimmung irgendwie, ne? Also die Dresdner hatten irgendwie in dem Punkt irgendwie, halt hatten da irgendwie ein Unentschieden geholt in einer tollen Leistung. Eigentlich müsstest du da ja irgendwie auch explodieren und trotzdem waren die halt irgendwie mehr oder weniger niedergeschlagen, weil irgendwie damit klar war, dass es das wahrscheinlich fast gewesen ist. Fortuna, ein tolles Spiel größtenteils abgeliefert, aber irgendwie, es gab dann irgendwie keinen Beifall, es gab keine Pfiffe nach dem Spiel, es war einfach so ein Nichts irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, Moritz, es war einfach so ein, ich weiß nicht, das Adrenalin ging halt irgendwie runter bei allen, weil es wirklich eine sehr extreme Schlussphase war und dann standen sie da halt irgendwie alle rum und irgendwie war es so eine Art von positiver Enttäuschung.
Ja, es stimmt, es war schon ein bisschen komische, seltsame Stimmung nach diesem Abpfiff. Es gab wohl zwischendurch mal Pfiffe von den Rängen. Das finde ich ja überhaupt nicht angebracht, momentan. Mindestens momentan nicht, auch generell bin ich kein Freund davon, während des Spiels die Mannschaft oder Spieler für misslungene Aktionen auszupfeifen. Lieber nicht machen.
Nee, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und, lieber unterstützen und das werden mit Sicherheit auch der einen oder die andere vielleicht sogar schon am Freitagabend tun und die Mannschaft bis nach Heidenheim begleiten.
Ja, eine kurze Frage, bevor wir über Heidenheim reden an euch. Aus den verbleibenden 3 Spielen, was glaubt ihr, wie viele Punkte muss man noch holen, um eine bessere Rückrunde als in der letzten Saison zu spielen?
4.
Was sagen wir dann? 1?
Wenn überhaupt.
Ich sag keinen mehr.
Kein. Und da seht ihr, genau so baff war ich, als ich es mir angeguckt habe. Man muss tatsächlich alle 3 Spiele noch gewinnen, um mehr Punkte zu holen.
Was?
Als in der gesamten Rückrunde der letzten Saison. Es liegt einfach daran, man verdrängt die 4 Niederlagen zu Beginn der Rückrunde, nachdem dann Christian Preußer gehen musste. Und man überschätzt auch, wie viele Punkte einfach jetzt geholt wurden, weil 6 Spiele unentschieden gespielt wurden. Also noch 9 Punkte, dann ist es eine bessere Rückrunde als in der letzten Saison.
Junge.
Ja, das ist doch auch wirklich ein schönes Ziel. Ja, unterstreicht vielleicht irgendwie auch nochmal, was das einfach insgesamt für eine komische Saison ist. Also, ich weiß nicht, ich find die irgendwie sehr, sehr seltsam und schwer zu greifen.
Ich finde das Beispiel aber ganz gut, weil es halt einfach diese emotionale Schieflage zeigt. Also diese Sieges, also diese Nicht-Verlieren-Serie. Ja, es sind halt 6 Unentschieden, die geben halt nicht so viele Punkte, bekanntermaßen in der 3 im Verhältnis zu den Siegen.
Ja. Ich hatte das Gefühl, dass diese Info dann nach dem Schlusspfiff doch irgendwie in alle so einsickerte. Wir haben jetzt zwar 10-mal nicht verloren, aber auch viel Unentschieden. Wohl, ja, aber man ist trotzdem gefühlt so auf grob so Aufstiegskurs, so was so die Punkteausbeute angeht.
Nee, überhaupt aber nicht.
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch heute noch bei mir gedacht, das Lied gegen Fortuna kann man mal nicht gewinnen, müsste jetzt eigentlich gesungen werden. Jo. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Heidenheim. Vielleicht können die ja auch nicht gegen Fortuna gewinnen. Das war doch noch so ein kleines Ziel von dir, Lou, oder? Ungeschlagen durch den Rest der Saison.
Genau, also ich finde halt irgendwie, das kann man ja irgendwie zumindest versuchen, auch wenn man sich da jetzt vielleicht noch dreimal extrem trottelig bei anstellt und Siege wegschmeißt. Aber wenn man es halt irgendwie dann schafft, ungeschlagen unter Daniel Thun durch die Saison zu kommen, ist das doch ziemlich cool. Ich fände es auch sehr angenehm, wenn man das nicht erreicht, zumindest das Torverhältnis positiv halten würde. Man hat nämlich durchaus immer noch ein positives Torverhältnis und damit ja auch ein großes Faustpfand da unten im Kampf um den Relegationsplatz beziehungsweise um den Klassenerhalt. Also man hat halt ein 14 Tore besseres Torverhältnis als Dresden und über das Torverhältnis kann man eigentlich auch vielleicht ganz gut die Saison vom FC Heidenheim ganz gut erklären. Also die sind auf Rang 8, haben 46 Punkte und damit 8 mehr als die Fortuna. Haben allerdings ein Torverhältnis von minus 4. Also die haben aus ihrem negativen Torverhältnis auf jeden Fall weitaus mehr gemacht als die Fortuna aus ihrem positiven Torverhältnis. Und das beschreibt eigentlich, glaube ich, auch die Mannschaft ganz gut. Also die holen irgendwie immer mit ja schon auch relativ geringen Mitteln jetzt so im Vergleich viel, viel raus, sind eigentlich immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden, haben seit Ewigkeiten halt denselben Trainer. Ich glaube, Frank Schmidt ist länger im Amt als Christian Streich bei den Freiburgern, damit der Trainer im deutschen Profifußball mit der am Abstand längsten Amtszeit. Kann man nur auch immer wieder mal bewundernd darauf hinweisen und ja, bringen eigentlich immer ihre Leistungen und ja, der Fortuna sollte es wahrscheinlich auch Sorgen machen, dass die Heidenheimer jetzt die letzten 3 Spiele nicht gewonnen haben und da nur einen Punkt beigeholt haben, weil dass man irgendwie mal 4 Spiele in Folge nicht gewinnt, das kommt extrem selten vor. Dass man diese 3 Spiele verloren hat, beziehungsweise nicht gewonnen hat, hat dafür gesorgt, dass man allerdings diese kleine Außenseiterchance, die man im Aufstiegskampf noch hatte, fahren lassen musste. Man hat jetzt abreißen lassen und merkt auch, dass da jetzt ein bisschen vielleicht doch die Luft raus ist. Man hat jetzt irgendwie sogar zu Hause mal gegen Aue 0-2 verloren und den Abwärtstrend jetzt immerhin mit einem Unentschieden in Kiel stoppen können. Aber ob man sich da jetzt nochmal so komplett auf 100% hochfahren kann, muss man dann irgendwie man kann auf jeden Fall erwarten, dass die Heidenheimer genau das machen, wofür man sie kennt. Eine unglaublich physisch starke Mannschaft, sehr flügellastig. Die Flügelspieler sind dann auch immer eher so Spieler, die nicht so klein und schnell und technisch stark sind, sondern eher so direkte, teilweise auch so richtige Brechertypen, die man vielleicht sogar in den Mittelsturm stellen könnte. Also die werden dann auch die Schienenspieler der Fortuna beziehungsweise die Flügelspieler der Fortuna extrem physisch bearbeiten können. Wenn die Flügelspieler durchbrechen, schlägt man sehr viele Flanken auf den Zielspieler Tim Kleindienst, der wahrscheinlich auch der wichtigste Spieler im Kader ist, sowohl defensiv als auch offensiv. Und man hat eine sehr gute Umschaltbewegung und agiert dann sehr direkt nach vorne. Also da wird dann irgendwie nicht noch viel klein-klein hinten rumgespielt und was entwickelt oder aufgebaut und was vorbereitet, sondern der Ball geht sofort vertikal nach vorne. Ja, wie angesprochen, der absolute Dreh- und Angelpunkt ist Tim Kleindienst. Sowohl im Spiel nach vorne, einfach weil er so einen extrem starken Abschluss hat, groß, kopfballstark ist, trotzdem noch gute Schnelligkeit hat dafür, was er für einen Körper hat. Und noch wichtiger ist er vielleicht aber sogar im Spiel gegen den Ball. Also Tim Kleindienst ist eigentlich bei allen möglichen relevanten Statistiken ganz vorne dabei. Also geführte Kopfballduelle, gewonnene Kopfballduelle und eben auch bei den Fouls ist er immer mit Spitzenwerten halt irgendwie dabei. Und das sind halt eben vor allen Dingen Fouls in der gegnerischen Hälfte. Also der unterbricht immer die gegnerische Umschaltbewegung, den gegnerischen Umschaltmoment dadurch, dass er halt Foul spielt. Das machen die Heidenheimer insgesamt sehr viel, aber Kleindienst macht das wirklich enorm und macht das auch enorm stark, sodass er da halt auch immer ohne gelbe Karten davon kommt. So, das muss man halt irgendwie versuchen zu umgehen, aber das ist halt wirklich nicht so leicht. Ja, ansonsten müssen die Heidenheimer auf Andreas Geipel verzichten wegen der fünften gelben Karte. Das ist einer der beiden Sechser. Der hat noch nicht so super viel spielen können diese Saison, aber wenn er gespielt hat, hat er immer sehr gute Leistungen gebracht. Ansonsten kann man mehr oder weniger auf die erste Elf zurückgreifen. Und ja, da kann man vielleicht entweder auch nochmal den Linksaußen Tobias Mohr hervorheben, der mit 31 die Saison seines Lebens spielt, auch so ein bisschen aus dem Nichts. Extrem vielseitiger Spieler eigentlich, der jetzt gar nicht irgendwie so die eine ganz krasse Stärke hat, aber hat auf jeden Fall schon 14 Scorer-Punkte und ja, findet sich einfach, glaube ich, so als Systemspieler in diesem Heidenheimer System gut zurecht. Hat irgendwie einen guten Schuss, hat eine gute Flanke, hat ein gutes Tempo, aber alles eigentlich auch nicht so richtig überragend, sondern der schwimmt eigentlich im Augenblick mehr oder weniger so auf einer Wolke. Und ja, womit die Heidenheimer einfach immer punkten können, ist das Innenverteidiger-Duo Meinka und Hüsing, beides so Hünen über 1,90. Die räumen hinten alles weg, die haben eine enorme Körperlichkeit, die haben eine Ruhe und die sind auch immer wieder bei Standards vorne torgefährlich. Ja, auffächern wird man sich wahrscheinlich ähnlich wie es die ja, Fortuna jetzt auch gemacht hat in so einem 4-1-4-1. Oder nee, Quatsch, das ist eigentlich anders, als die Fortuna es gemacht hat. Also es ist schon so, dass es bei den Heidenheimern halt im 4-1-4-1 einen klaren Sechser gibt, zwei Achter davor, zwei klare Flügelspieler und dann halt eben Tim Kleindienst als Tank vorne drin, genau. Aber auch da, glaube ich, kann die Fortuna dann ja mit den derzeitigen Waffen, die sie hat, das halt irgendwie sowohl gut kontern, als auch vielleicht dann versuchen, in die Räume reinzuspielen, die Heidenheimer lassen. Und ja, das wären dann ja wahrscheinlich eher genau die Räume hinter den zwischen den Außenverteidigern und den Flügelverteidigern beispielsweise, wenn man halt da den Heidenheimer Umschaltmoment unterbricht zum Beispiel. Glaube ich, wir sind die extrem anfällig. Was, glaube ich, unfassbar helfen würde und hoffentlich auch helfen wird, ist, dass ja heute Daniel Ginczek ja das Mannschaftstraining wieder aufgenommen hat und dann zumindest theoretisch am Freitag wieder zur Verfügung stände. Und ich glaube, man hat jetzt auch in den letzten Wochen immer gesehen, was das ausmacht. Und man hat ja auch wieder jetzt am Freitag gesehen, wie viel Hennings halt ausweicht und vorbereitet und wie oft er es halt irgendwie schafft mit so einer Zweikampfführung, irgendwie auch selbst verlorene Bälle halt irgendwie so in den Strafraum zu bringen, wenn sie eigentlich schon verloren sind. Und ich habe irgendwie auch mehrmals gedacht, so ein Emma Joa, der lungert dann halt irgendwie nicht da vorne am Elfmeterpunkt rum und spekuliert, dass der Ball da eventuell noch hinkommt, sondern der steht dann auch eher unbeteiligt irgendwo am Rand. Das ist mir mehrmals aufgefallen. Und dann macht halt Hennings irgendeinen Ball wieder scharf, der eigentlich schon gar nicht mehr gefährlich war. Und das ist dann nur ein Punkt, wo glaube ich, dann irgendwie eine Rückkehr von Ginczek extrem weiterhelfen wird. Jan, was denkst du denn zum Beispiel, wie die Fortuna gegen Heidenheim spielen wird? Wird man da jetzt irgendwie extrem was ändern oder wird man auch da jetzt einfach sagen, Leute, wir machen genau alles so weiter wie bisher. Am Ende wird da der eine Punkt runterfallen, den wir noch brauchen werden und dann ist gut.
Letzteres.
Ja, leider, ne?
Ja, was heißt leider? Es war doch eigentlich auch gar nicht so schlecht anzuschauen die letzten Wochen.
Ja, aber also ich trauere so ein bisschen der Gelegenheit nach, die man mit einem Sieg jetzt gegen Dresden sich selbst erarbeitet hätte, um jetzt mal die zweite und dritte Garnitur und die ganze U17 mal Zweitliga-Luft schnuppern lassen zu können.
Nachdem sie Meister geworden sind, ja.
Genau. Also, ne, ich hätte ja schon gern nochmal so den erweiterten Kader, der gegen Paderborn irgendwie mitgereist ist. unter so Pseudo-Wettkampfbedingungen wie Spiel um die goldene Ananas, drei Spiele vor Saisonende gegen Heidenheim, hätte ich schon gerne gesehen.
Aber du glaubst, dass das passiert wäre?
Ja.
Dann nimmst du den arrivierten Kräften, die nächstes Jahr noch Vertrag haben, die Auflaufprämie.
Das ist okay. Ja, damit können wir umgehen.
Nicht passiert, das passiert halt auf gar keinen Fall.
Doch.
Nein, auf gar keinen
Doch,
Fall.
Du kannst dann anfangen, dann kannst du die Leute aussortieren, die jetzt
nicht aussortieren. Nicht. Das passiert Doch. Einfach nicht, weil das ist einfach auch ein schlechtes Signal an alle.
Warum? Es geht dann da um die Zukunft.
Ja. Ja, aber ich glaube,
das ist doch kein schlechtes Signal.
Also ich glaube schon, man kann halt irgendwie mal so ein oder zwei Leute kann man vielleicht irgendwie mal bringen, die ansonsten vielleicht nicht gespielt hätten. Aber ich glaube, es geht dann immer eher darum in so einer Situation, dass man halt Leute, also wenn da jetzt jemand in der Jugend ist, der halt wirklich schon so gut ist oder in der zweiten Mannschaft, dass er da jemanden den Platz halt streitig machen kann, dann kann man den da mal einsetzen. Aber sonst, glaube ich, würde man jetzt eher so Leute wie Clara und Oberdorf den mal vielleicht
zeigen. Das wäre auch okay.
Ja, das meine ich doch.
Und genau Clara Oberdorf. Würde ich mich halt extrem freuen, so, weil die es halt echt eigentlich verdient haben.
Ja.
Und die halt wirklich einen extrem hohen Anteil am Klassenerhalt der Fortuna, wenn er am Ende dann kommen wird, haben werden, weil die es einfach in der Hinrunde auch so ein bisschen rausgerissen haben, da in dieser kollabierenden Verteidigung. Und dann irgendwie jetzt in der Rückrunde gar nicht mehr gespielt haben. So,
aber Clara Oberdorf, Pettersson, Lobinger, vielleicht auch Uccino. Ich fand, Simbo wirkte von Anfang an, ich meine, er hat auch zweimal irgendwie auf die Fresse bekommen noch, wirkte ein bisschen müde. Sowas meine ich.
Ja, also ich denke mal, vielleicht haben wir ja nächste Woche schon die Möglichkeit, über diese Optionen zu reden, weil es dann eingetütet ist. Wir werden auf jeden Fall es vielleicht auch aus eigener Kraft schaffen und nicht nur darauf hoffen, dass die anderen ihre Punkte nicht mehr holen. Dafür würde ja ein Punkt in Heidenheim, was nicht mehr Marc Schnatterer Town, sondern Kleindienst statt Klein-Klein, habe ich eben gelernt, ist, da reicht uns der Punkt am Wochenende. Und dann wollen wir doch alle mal hoffen, dass dann gefeiert werden kann, dass man experimentieren kann, die letzten zwei Spiele.
Ja, unbedingt. Und das ist ja dann auf jeden Fall auch, also ich meine, das ist natürlich dann auch wieder spannend, weil es ja dann auch gegen zwei Mannschaften geht, die eventuell noch aufsteigen wollen. Wenn man dann da zu krass rum experimentiert, könnte das auch fies auf den eigenen Verein zurückfallen.
Ja.
Auch sonst hat man ja schon auch noch weitere Ziele in der Saison, wenn man jetzt den Klassenerhalt schafft. Also ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, es sind, glaube ich, gerade mal 2 Punkte bis Rang 9, ne, für die Fortuna. So, es sind 2 Punkte bis Rang 9. So, also auch für die Geldtabelle, auch wenn natürlich das meiste, also das wird ja alles quartalsweise ausgeschattet, auch wenn es dann nur um das Geld für das letzte Quartal geht. Aber das ist auch schon nochmal ein bisschen Kohle, die man da irgendwie machen könnte, die man dann vielleicht eben für Spielertransfers bereitstellen könnte. Also man muss halt diese Saison nicht auf Platz 14 oder 15 beenden. So, ne?
Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dass man diese Saison nicht auf Platz 14 oder 15 beenden muss. An alles Weitere denken wir gar noch nicht. Wir schauen mal erstmal, wie es jetzt gegen Heidenheim geht.
Wir schauen erstmal nach oben.
Ja. In dem Sinne, diese Saison ist eine Achterbahnfahrt und nächste Woche geht's in die nächste Kurve. Macht's gut.
Ciao, ciao. Ja.